Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Und wir beschäftigen uns jetzt mit Themen aus Wissenschaft und Forschung. Dazu ist Ralf Krauter im Studio.
Ja, Martin Zagatta, wir machen heute einen Abstecher in den hohen Norden nach Olkiluoto. Das ist eine Insel an der Westküste Finnlands. Seit 15 Jahren wird dort an einem neuen Kernkraftwerk gebaut, das Europas Nuklearindustrie eigentlich den Weg in eine strahlende Zukunft ebnen sollte. Doch es kam anders. Das AKW sollte eigentlich schon 2012 ans Netz gehen, ist aber immer noch nicht fertig. Und wir erklären gleich mal, was da so alles schiefgelaufen ist. Zum Auftakt schauen wir aber wie immer dieser Tage auf neue wissenschaftliche Erkenntnisse zur Corona-Pandemie. Im Fokus heute ein Rheuma-Medikament, das Hoffnung weckt, weil es helfen könnte, bei schweren Verläufen von Covid-19 die überschießende Immunreaktion zu bremsen, die bei Betroffenen die Lunge zerstört.
Wir dürfen jetzt nicht nachlässig werden.
Wir leben nicht in der Endphase der Pandemie, sondern immer noch an ihrem Anfang.
Wir sind wirklich alle gefragt, mitzumachen, um diese Epidemie zu bekämpfen.
Wir werden noch lange mit diesem Virus leben müssen.
Corona-Update.
Wenn Menschen am neuen Coronavirus sterben, dann oft an Lungenversagen. Zum einen, weil das SARS-CoV-2 die Lungenzellen direkt angreift, um sich darin zu vermehren. Zum anderen, weil die Abwehrreaktion des Immunsystems in der Lunge zu heftigen Kollateralschäden führen kann, wenn sie aus dem Ruder läuft. Wer das Leben von Covid-19-Patienten auf der Intensivstation retten will, der muss also vor allem um ihre Lunge kämpfen. Wie Ärzte das derzeit machen und was künftig Erfolg versprechen könnte, hat Volkhard Wildermuth für uns recherchiert.
SARS-CoV-2 greift die Lungenzellen direkt an. Genauso problematisch kann aber die Reaktion des Immunsystems werden, meint der Immunologe Michael Siewecke vom Zentrum für regenerative Therapien in Dresden.
Die ersten Immunzellen, die auftreten, um das Virus zu bekämpfen, rufen im Grunde andere Immunzellen zur Hilfe. Und dann kommen einfach zu viele Immunzellen, die eigentlich mehr Gewebe zerstören, als notwendig ist und auch mehr, als repariert werden kann.
Es bilden sich Löcher in der feinen Auskleidung der Lungenbläschen. Wasser dringt ein, der Sauerstoffaustausch kommt zum Erliegen. Eigentlich gibt es in der Lunge Zellen, die in solchen Fällen aktiv werden und die Schäden reparieren können.
Gerade bei älteren Patienten ist es so, dass diese nicht mehr so gut funktionieren, diese Reparaturfunktionen. Und dann halt einfach diese aggressive Immunantwort überhand nimmt.
Das dürfte mit ein Grund dafür sein, dass ältere Menschen besonders schlecht mit SARS-CoV-2 zurechtkommen. Wenn wegen einer ausufernden Immunreaktion kaum noch Sauerstoff ins Blut gelangt, sprechen Pneumologen wie Thorsten Bauer von der Lungenklinik Heckeshorn in Berlin von einer Schocklunge.
Wir kennen das in der Lungenheilkunde sehr gut. Cortison ist eins der wichtigsten Medikamente, um diese Immunreaktion des Körpers abzuregeln, funktioniert aber bei Covid nicht.
Aktuell wird bei Covid-19 ein Antikörper aus der Rheumatherapie erprobt, der den Entzündungsbotenstoff Interleukin 6 abfängt.
Anti-Interleukin 6, das ist zumindest vom kausalen Ansatz her plausibel. Bei so komplexen Entzündungsmechanismen ist wahrscheinlich das Entfernen eines einzelnen Proteins aus der Entzündungskaskade nicht der Gamechanger, auf den alle warten.
Derzeit laufen Studien, aber die Ergebnisse liegen noch nicht vor. Das gilt auch für Zelltherapien, die unter anderem in China und den USA erprobt werden. Die Stammzellen sollen dabei weniger das kaputte Lungengewebe reparieren, als außer Kontrolle geratene Abwehrzellen regulieren, erklärt Michael Siewecke.
Man nimmt sogar an, dass vielleicht viele dieser Zellen, die man da transplantiert, eigentlich sterben und so dem Immunsystem vorgaukeln, dass jetzt also eigentlich die Bekämpfung schon vorbei ist und dass man jetzt eigentlich doch mal das Immunsystem runterfahren sollte.
Solange spezifische Therapien gegen die Schocklunge fehlen, müssen die Ärzte das Organ stabilisieren. Die Deutsche Gesellschaft für Pneumologie hat dazu gerade Richtlinien veröffentlicht. Mitautor Thorsten Bauer betont, wie wichtig es ist, schrittweise vorzugehen. erst zusätzlich Sauerstoff zu geben, später den Druck über eine Maske zu erhöhen, bevor vielleicht der Patient ins künstliche Koma versetzt und über einen Schlauch in der Lunge beatmet wird.
Ich glaube, dass wir in Deutschland Zeit haben und auch uns die Zeit nehmen können, für die Patienten das der Reihe nach auszuprobieren. Wichtig ist, dass man jedes Mal, wenn man einen Schritt auf dieser Kaskade nach oben geht, wieder kontrolliert, ob es funktioniert.
Vor allem auch, weil die Erfolgsaussichten bei der künstlichen Beatmung unklar sind. Für Deutschland liegen noch keine Zahlen vor und weltweit konnten Thorsten Bauer und seine Kollegen nur ein halbes Dutzend Studien finden.
Es kursieren also Zahlen von fast 100% tödlichem Ausgang nach der Intubation bis runter zu 50%. Aber was davon für Deutschland zutrifft, das würde ich nicht wagen zu prognostizieren. Wir haben sehr geregelte Verhältnisse, was gut ist. Wir können gucken, ob nicht eine Intubation vermieden werden kann. Und wir hoffen natürlich, dass unsere Zahlen dort auch hervorragend sind.
Soweit der Beitrag von Volkert Wildermuth. Und den Antikörper aus der Rheumatherapie, von dem im Beitrag eben schon die Rede war, den schauen wir uns jetzt nochmal genauer an. Der Wirkstoff heißt Tocilizumab und ist Hauptbestandteil eines Rheumamittels des Schweizer Pharma-Riesen Roche. Ob und wie gut Tocilizumab auch gegen Covid-19 wirkt, wird derzeit in einer klinischen Phase 3-Studie getestet, in der das Klinikum der Ludwig-Maximilians-Universität München beteiligt ist. Der Intensivmediziner Professor Michael von Bergfeld ist dort Direktor der medizinischen Klinik und wissenschaftlicher Leiter der besagten Studie. Ich habe ihn vor dieser Sendung gefragt, wie vielen Covid-19-Patienten haben Sie Tocilizumab schon verabreicht?
Wir haben bisher 3 Patienten im Rahmen dieser Studie behandelt. Es ist wichtig zu erwähnen, dass es sich bei dieser Studie um eine placebo-kontrollierte Studie handelt. Das heißt, Patienten, die für diese Studie einwilligen, werden quasi vom Computer per Zufall aufgeteilt auf Medikament oder Placebo. Und weder der Patient noch wir wissen, was jetzt Placebo ist oder Medikament. Deswegen kann ich nur sagen, wir haben 3 Patienten im Rahmen der Studie behandelt. Wir wissen aber nicht, was die bekommen haben. Und das ist ganz wichtig. Wir haben in den letzten Wochen doch häufiger mal gesehen, dass Erfahrungen von einzelnen Patienten hochstilisiert wurden, aber nicht gut kontrolliert. Und wir glauben, dass für ein so komplexes Krankheitsbild wie Covid umso mehr die üblichen Regeln der Medizin gelten sollten, nämlich dass man nach definierten wissenschaftlichen Kriterien und statistischen Methoden den Effekt wirklich im Vergleich zu einem zweiten Arm, in diesem Fall dem Placeboarm, ermittelt.
Sie wissen also nicht, was Sie diesen 3 verabreicht haben, ob den Wirkstoff oder ein Placebo. Wie geht's denen? Geht's denen trotz allem schon besser?
Ja, 2 von den Patienten geht's besser. Das lässt natürlich hoffen, aber ist möglicherweise auch ein natürlicher Verlauf. Das wird man dann sehen, wenn diese Studie ausgewertet wird, in der 330 Patienten weltweit behandelt werden und man dann schaut, wie der eine Arm, Placebo, und der Tocilizumab-Arm hinsichtlich des Überlebens und der Intensivstationsaufenthalte sich vergleichen lassen.
Nun gibt es ja begründete Hoffnungen, dass Tocilizumab tatsächlich helfen könnte gegen diese überschießenden Immunreaktionen, die dann bei manchen Patienten eben die Lunge schwer schädigen. Woher rühren diese Hoffnungen?
Ja, wir selber haben hier in Großhadern eines der ersten deutschen Zelltherapieprogramme mit sogenannten KT-Zellen aufgelegt. Da geht es darum, dass wir bei hämatologischen Erkrankungen, ich selber bin auch Hämatologe, also bei Blutkrebs zum Beispiel, körpereigene Zellen aktivieren und genetisch verändern und den Patienten zurückgeben. Dieser Ansatz ist nicht nur sehr effektiv, er hat aber auch als Nebenwirkung diesen sogenannten Zytokinsturm und der erinnert uns sehr an das, was wir bei der Covid-19-Erkrankung sehen. Und hier geben wir regelhaft dieses Tocilizumab und haben damit gute Erfolge und auch eine gute Sicherheit des Medikamentes. Trotzdem muss man schauen, ob der eine Zytokinsturm wirklich zu 100% dem anderen gleicht und deswegen machen wir diese Studie.
Das Stichwort Zytokinsturm müssen wir vielleicht doch noch mal kurz erklären. Da geht es um die lawinenartige Freisetzung von Botenstoffen, die sozusagen Immunreaktionen im Körper koordinieren. Wo genau greift Tocilizumab an dieser Stelle ein?
Ganz genau. Es gibt 2 Zytokine, die insbesondere am Anfang von einer Immunreaktion eine Rolle spielen. Eins davon ist Interleukin 6, so heißt das. Und dieser Botenstoff wird freigesetzt von bestimmten Immunzellen. und dockt auf der Oberfläche von anderen Zellen an, um die zu aktivieren. Und der dockt dort sehr spezifisch an. Man spricht von einem Schlüssel-Schloss-Prinzip. Also das Zytokin ist der Schlüssel und der Rezeptor, also ein anderes Eiweiß auf der Zelle, ist das Schloss. Und das führt quasi, wie Sie gesagt haben, zu einer lawinenartigen Ausbreitung dieses Sturms. Und was nun dieses Medikament macht, das legt sich quasi als Blockade über dieses Schloss. Und damit kann das Zytokin, der Schlüssel, nicht mehr andocken und der Sturm ebbt ab.
Das heißt, das Interleukin 6, dieser entzündungsfördernde Botenstoff, läuft dann quasi ins Leere und kann nicht mehr das tun, was er sonst tun würde?
Ganz genau. Man kann es messen. Im Blut ist dieser Stoff dann immer noch sehr hoch vorhanden. Das ist ganz spannend. Aber er kann seine Wirkung nicht sozusagen umsetzen. Und deswegen ist dann der hohe Level von diesem Stoff irrelevant, weil es keine Wirkung triggert.
Der italienische Arzt Paolo Ascierto, ein renommierter Onkologe aus Neapel, der kam als einer der ersten auf die Idee, diesen entzündungsfördernden Botenstoff Interleukin 6 quasi ins Leere laufen zu lassen. Er hat dann erste Versuche in China initiiert, den Wirkstoff aber auch in Neapel an seiner eigenen Klinik getestet. In unserem Programm im Deutschlandfunk sagte Ascierto vor etwa einem Monat, Toxilizumab ist keine Wunderwaffe gegen das Virus, aber vielleicht ein Schutzschild, um das Allerschlimmste zu verhindern. Ist das im Licht neuerer Erkenntnisse eine zutreffende Beschreibung?
Ja, das sehe ich auch so. Man darf vielleicht sagen, Herr Ascierto, den ich eben auch als Onkologe kenne von solchen Zelltherapien, habe ich auch vor circa einem Monat kontaktiert und mit ihm diesen Ansatz besprochen. Und er hatte da schon gute Erfahrungen und hat uns ermutigt, diese Studie hier auch durchzuführen. Allerdings möchte ich mich ihm anschließen. Es macht zum Beispiel keinen Sinn, dieses Medikament zu geben bei den milderen Verläufen, sondern es müssen die Patienten identifiziert werden, wo dieses Immunsystem eine, sagen wir mal, überschießende Reaktion, vielleicht so ein bisschen wie eine Allergie, kann man das vergleichen, zeigt. Und das sind nur ein gewisser Bruchteil von der Gesamtkohorte. Wir wissen nicht genau, wie viel Prozent es sind. Wir sehen es immer wieder. Aber es ist schwer zu sagen, ob es nun 7% oder sind oder 17 oder 25. Das wird die Zeit zeigen. Aber bei diesem Patienten macht der Ansatz Sinn. Und wir würden auch keinen Patienten so behandeln, wo wir nicht einen Hinweis haben, dass ein solcher Zytokinsturm vorliegt.
Mal angenommen, die klinischen Tests laufen vielversprechend. Wann rechnen Sie denn mit Ergebnissen?
Das hängt von der Rekrutierungsgeschwindigkeit ab. Das heißt, wie viele Patienten werden in welcher Geschwindigkeit eingeschlossen? 330 sind geplant. Mein letzter Kenntnisstand, es sind irgendwo zwischen 100 und 150 weltweit. Ich könnte mir vorstellen, dass wir im Sommer, vielleicht im Juli, erste Ergebnisse haben.
Abschließende Frage, die nach den Nebenwirkungen, die ja auch immer wichtig ist. Wie schmal ist der Grat für den Einsatz von einem Immunmodulator, wie es ja Tocilizumab ist? Weil das Immunsystem wird ja letztlich gedrosselt. Die eigentliche Ursache, nämlich das Virus selbst, wird aber nicht bekämpft. Wie schmal ist der Grat für den Einsatz von solchen Substanzen?
Ja, das ist eine ganz wichtige Frage. Also wir benutzen ja dieses Tocilizumab. Wir als Hämatologen in der Zelltherapie, wer da noch deutlich mehr Erfahrung mit hat, sind die Rheumatologen, die das bei Rheuma einsetzen. Auch in einem ambulanten Setting, also da kann man schon sagen, dass es prinzipiell sicher ist, wenn man die Patienten dafür nicht stationär aufnehmen muss. Allerdings ist genau die Herausforderung, alle Immunmodulatoren bedingen sozusagen ein gewisses Risiko, wenn die nächste Infektion kommt, dass das Immunsystem nicht mehr adäquat reagiert. Deswegen muss man wirklich mit Augenmaß die Patienten selektionieren, wo man denkt, dass der potenzielle Benefit, also der Nutzen, klar größer ist als das Risiko.
Infos und Einschätzungen waren das zur aktuell laufenden Tocilizumab-Studie von Professor Michael von Bergwelt. Er ist Intensivmediziner und Direktor am Klinikum der LMU in München. Dass es bei großen Bauprojekten nicht so ganz einfach ist, Zeitplan und Kosten einzuhalten, damit haben wir in Deutschland ja so unsere Erfahrungen gemacht. Mit der Elbphilharmonie in Hamburg zum Beispiel oder dem neuen Flughafen in Berlin. Doch die Finnen, die können das locker noch toppen. Vor 18 Jahren haben die bei einem Industriekonsortium ein neues Atomkraftwerk bestellt. Der erste Reaktorneubau in der westlichen Welt nach dem Gau von Tschernobyl sollte der Atomindustrie den Weg in eine strahlende Zukunft weisen. Doch es kam anders. Bis heute hat der neue Reaktor auf der Insel Olkiluoto keine einzige Kilowattstunde Strom erzeugt. Eigentlich sollte es diesen Sommer jetzt endlich soweit sein, doch auch daraus wird wieder nichts, angeblich wegen Verzögerungen aufgrund der Corona-Pandemie. Doch der Wurm bei diesem Projekt, der war schon viel früher drin, wie Dirk Assendorf bei einer Besichtigung erfahren hat.
Wenn ich den Ölwechsel hängen.
Noch ähnelt das Atomkraftwerk eher einem Ameisenhaufen als einer Hochsicherheitszone. Dutzende Arbeiter in gelben Hosen und weißen Kitteln eilen durch die Gänge, erledigen letzte Schweißarbeiten, führen Tests durch, lassen Türen knallen. Hinter einem meterdicken Stahltor wartet bereits der nukleare Treibstoff auf seinen Einsatz. 120 Tonnen Uranoxidbrennstäbe, per LKW angeliefert aus Lingen im Emsland.
When we get the permission to load, we will just transfer it through that wall.
Sobald wir die Genehmigung zum Beschicken des Reaktors haben, bringen wir insgesamt 241 Brennstäbe durch diesen Tunnel in den Reaktordruckbehälter. Jetzt können wir da nicht hin, Sie sehen ja, da wird noch gearbeitet.
Eigentlich sollten die Bauarbeiten schon vor 11 Jahren abgeschlossen sein. Juha Poikola, der zuständige Manager des finnischen Energieversorgers TVO, sieht die Verantwortung für die Verzögerung vor allem bei dem deutsch-französischen Konsortium von Siemens und Areva, das den Reaktorneubau 2002 zum Festpreis von 3 Milliarden Euro angeboten hatte.
Das grundlegende Reaktordesign war zwar fertig, die Detailpläne aber nicht. Deshalb ging die Planung ständig weiter. Und die Bauarbeiten haben viel mehr Zeit benötigt als erwartet. Schließlich ist das hier ja das erste Atomkraftwerk in Westeuropa nach einer rund 20-jährigen Pause.
Die Folge: Für wichtige Bauteile gab es keine ausreichend zertifizierten Zulieferer mehr. Und die Baukosten haben sich bereits vervierfacht. Siemens hat seine Nuklearsparte direkt nach der Katastrophe von Fukushima 2011 nach Frankreich verkauft. An Olkiluoto 3 ist der Energiekonzern aus München jetzt nur noch als Lieferant konventioneller Kraftwerkstechnik beteiligt. Den Schaden trägt Frankreich.
Das sollte ein Demonstrationsprojekt sein der Kompetenz der größten Reaktorbauer Europas,
sagt der Pariser Nuklearexperte und Träger des alternativen Nobelpreises Michael Schneider.
In Realität ist es zu einem Demonstrationsprojekt der Inkompetenz geworden. In allen Bereichen, also von Betonarbeiten bis Stahl, bis Anlagenteile und das Management, ne, also hat komplett versagt. Areva war bankrott und wurde dann ja vom Staat praktisch gerettet. Also ganz klar der Steuerzahler. Der Französische hat das bisher bezahlt und wird es weiterhin bezahlen.
Eurajoen Olkiluoto on vuonna 2001 valittu teollisuuden voiman.
In Betrieb ist bislang nur das Besucherzentrum. Dort wird die Hochglanzversion des europäischen Druckwasserreaktors, kurz EPR, demonstriert. Durch die raumhohen Glaswände geht der Blick über einen schmalen Ostseearm auf die Insel Olkiluoto. Schon seit 1973 erzeugen dort zwei Siedewasserreaktoren Atomstrom. Der neue Reaktor mit einer Leistung von 1,7 Gigawatt soll die Kapazität glatt verdoppeln. Ein Viertel der finnischen Elektrizität wird dann von der Atominsel kommen. Der EPR unterscheidet sich in vielen Details von früheren Reaktoren. Das ist in der Ausstellung zu erfahren. Vor allem sei er viel besser vor Unfällen geschützt als all seine Vorgänger. Unter dem Reaktordruckbehälter soll eine meterdicke Stahlbetonwanne selbst bei einer Kernschmelze das Grundwasser vor radioaktiver Verseuchung schützen. Und die doppelte Betonhülle des Atomeis soll sogar einem Flugzeugabsturz standhalten. Sicher, sauber und CO2-frei sei der so erzeugte Atomstrom. Kurz, eine verlässliche grüne Energie. Das sieht sogar Ate Harjanne so. Der 35-jährige Klimawissenschaftler sitzt als Abgeordneter der Grünen im finnischen Parlament.
Die Dringlichkeit des Klimawandels bedeutet, dass wir alle Mittel nutzen müssen. Es sieht so aus, als ob wir die Atomkraft einfach brauchen, um mit der Situation fertig zu werden.
In ganz Finnland genießt die Kernenergie große Zustimmung. Mit dem Widerstand von Atomkraftgegnern haben die jahrelangen Verzögerungen des Reaktorbaus nichts zu tun. Niemand hat dagegen geklagt. Schließlich spült der Nuklearkomplex jedes Jahr über 10 Millionen Euro in die Gemeindekasse von Eurajoki. Die Kleinstadt kann sich ein schickes Rathaus leisten, im Foyer plätschert ein künstlicher Wasserfall. Johanna Huttala ist die stellvertretende Bürgermeisterin.
Das Atomkraftwerk bedeutet Wohlstand für uns. Ob die Bauarbeiten 1, 2, 3 oder 10 Jahre dauern, ist uns egal. Die Steuern bekommen wir ja in jedem Fall.
Musik Lautstarken Protest gab es zuletzt im Jahr 2002, als das finnische Parlament über den Neubau in Olkiluoto beriet. Juha Aroma war schon damals als Organisator dabei. Heute ist er Sprecher von Greenpeace Finnland und überzeugt davon, dass die finnische Elektrizitätswirtschaft viel besser dastehen würde, wenn die Milliarden in erneuerbare Energien geflossen wären, statt in das neue Kernkraftwerk.
You can compare Denmark and Finland.
Man kann Finnland gut mit Dänemark vergleichen. Beide Länder haben ungefähr gleich viele Einwohner, rund 5,5 Millionen. Anfang der 1980er Jahre hatten wir auch ungefähr gleich viele Kohlekraftwerke. Die Dänen haben sich dann für Windkraft entschieden, wir für Atomkraftwerke. Und die Dänen sind die Kohle viel schneller losgeworden als wir. Am Ende war ihr Weg weit effektiver.
Their solution was far more efficient than ours.
Die AKW-Baustelle im finnischen Olkiluoto könnte sich als Sargnagel für Europas Nuklearindustrie erweisen. Eine Reportage von Dirk Assendorp war das. Das war's schon wieder für heute mit unserem Blick in die Welt der Wissenschaft. Wenn Sie mehr aktuelle Nachrichten aus der Forschung mögen, dann schauen Sie auf unsere Webseite deutschlandfunk.de/Forschung und checken Sie unsere Meldungen aus der Wissenschaft, die man da täglich ab ca. 15 Uhr nachlesen und hören kann. Zum Schluss schauen wir jetzt noch auf kosmische Kollisionen, die ganze Galaxien miteinander verschmelzen lassen.
Sternzeit 27. April. Galaxiencrash in der lokalen Gruppe. Das Universum ist voller Galaxien, gewaltiger Sternansammlungen ähnlich der Milchstraße. Seit knapp 100 Jahren wissen die Fachleute, dass diese Systeme unabhängig und losgelöst von unserer Milchstraße existieren. Galaxien zeigen einen Trend zur Gruppenbildung. Sie stehen meist in großer Zahl zusammen und bilden so ganze Galaxienhaufen mit mehreren hundert oder gar tausend Einzelgalaxien. Solche Haufen ihrerseits formen gewaltige Superhaufen. Die Milchstraße gehört zum Randbereich des Virgo-Superhaufens, dessen Zentrum rund 65 Millionen Lichtjahre entfernt im Sternbild Jungfrau liegt. Aber selbst in dieser Randlage ist sie nicht allein, sondern bildet mit zwei anderen großen und etlichen kleineren Galaxien die lokale Gruppe, wie Astronomen sagen. Sie umfasst neben der Milchstraße und den beiden Magellanschen Wolken am Südhimmel noch die Andromeda-Galaxie im gleichnamigen Sternbild sowie die Triangulum-Galaxie im Sternbild Dreieck. Außerdem haben die Astronomen mittlerweile mehr als 60 sogenannter Zwerggalaxien entdeckt, die sich entweder zwischen den großen Galaxien bewegen oder gerade von ihnen verschluckt werden. In ein paar Jahrmilliarden werden auch die Milchstraße und die Andromeda-Galaxie miteinander kollidieren und schließlich zu einem großen System verschmelzen, das möglicherweise auch noch die Triangulum-Galaxie einbeziehen wird. Am Ende wird nur eine einzelne elliptische Riesengalaxie übrig bleiben.
Die Sternzeit war das, die Themen aus Wissenschaft und Forschung mit Ralf Grauter. Nach den Nachrichten steigen wir dann ein in unsere Diskussion. Geschäfte und erste Schulen wieder offen. Kommen die Corona-Lockerungen zu früh? Dieser Frage gehen wir danach heute mit einem besonderen Blick dann auch auf die Schulen.